Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 332.
Die Zeit, 12.05 Uhr. HR2, Doppelkopf. Heute am Tisch mit Wilhelm Schmid, Gastgeberin ist Doris Weber. Wilhelm Schmid, man nennt sie auch den Philosophen der Lebenskunst. Und so lautete auch der Titel ihres ersten Buches. Und nun haben sie ein zweites Buch geschrieben, das heißt Mit sich selbst befreundet sein. Darin behaupten sie, dass es zu einer umfassenden und gelungenen Lebenskunst gehört, wenn wir es schaffen, nicht nur mit anderen Menschen befreundet zu sein, nein, wir sollen auch noch mit uns selbst befreundet sein. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt?
Klar, das ist viel verlangt, aber man kann ja auch darauf verzichten. Wenn man das für überflüssig hält oder für zu mühsam hält, es könnte nur sein, dass wenn man darauf verzichtet, man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, innerlich zerrissen ist, dass man es nicht mal mehr schafft, Freundschaft zu anderen Menschen zu haben. Selbstfreundschaft ist ja nicht das Zweite, was dazu kommt, wenn wir Freundschaft mit anderen Menschen haben, sondern ist sehr wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass wir überhaupt mit anderen nicht nur befreundet sein können, sondern überhaupt Beziehungen zu anderen Menschen haben können. Jeden Morgen beim Aufstehen erfahren wir, dass wir mit uns zu tun haben und dass wir in irgendeiner Weise mit uns zurechtkommen müssen. Das heißt, mit den verschiedenen Launen, mit den Widersprüchen in uns selbst, mit den völlig gegensätzlichen Gefühlen und Gedanken. Und das meint Selbstfreundschaft, einen Modus zu finden, damit zurechtzukommen.
Der erste Blick in den Spiegel, na, wie geht's uns heute, oder?
Das ist ein Allgemeinplatz geworden, aber es stimmt ja. Wir schauen in den Spiegel am Morgen und entdecken, da ist jemand uns ganz fremd. Wahrscheinlich deswegen, weil wir ein anderes Bild im Kopf haben gegenüber dem, was wir hier sehen. Und wir müssen nun zusehen, dass wir die beiden miteinander ins Gespräch bringen. Natürlich gibt es Egoismus und natürlich ist Egoismus Selbstbeziehung, aber die Beziehung zu sich selbst kann doch noch sehr viel umfangreicher sein und muss nicht nur Egoismus sein.
Man kann es auch noch anders sehen. Wir leben ja in einer Zeit, in der es immer heißt, alles löst sich auf. Beziehungen scheitern, Generationen leben weit voneinander getrennt, haben auch oft wenig guten Kontakt miteinander. Die Single-Gesellschaft wächst, Ein-Personen-Haushalte nehmen bekanntlich zu. Tja, da bleibt einem ja am Ende sowieso kein anderer übrig als man selbst. Und wenn man sich mit dem dann auch noch nicht versteht, dann wird es ziemlich leer und still um einen herum.
Das ist so. Viele Menschen werden möglicherweise nicht mehr leben wollen. Denn wenn man nicht mal mehr mit sich selbst leben kann, mit anderen schon gar nicht, was soll dann noch Leben sein? Keine Beziehung zu sich selbst lässt sich nicht leben. Und leider leben wir in einer Kultur, in der das auch nicht gefördert wird, mit sich zurechtzukommen. Entweder das artet aus in einen Selbstkult oder das artet nach der anderen Seite aus in einen Selbstverlust. Aber den Weg dazwischen, der doch eigentlich relativ breit ist und gut gangbar, die Selbstkultur, die wird von vornherein in den Verdacht des Egoismus gestellt.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist also demnach nicht möglich, wenn man zu sich selbst keine gute Beziehung hat.
Wenn der Satz funktioniert hätte, dann würden wir ja nicht vor Problemen stehen. Dann müssten wir ja nicht befürchten, dass diese Gesellschaft zu kalt wird. Ein Grund dafür dürfte sein, dass der Satz ja seit sehr langer Zeit nicht vollständig ernst genommen worden ist. Es ist immer nur Nächstenliebe gepredigt worden, aber nicht Selbstliebe.
Gehört zu dieser Selbstliebe auch ein gewisses Mitgefühl für sich selbst?
Vieles, was im Verhältnis zu anderen Menschen eine wichtige Rolle spielt, lernen wir eigentlich erst im Umgang mit uns selbst. Uns selbst nicht bedenkenlos auszubeuten. Wenn wir das in Bezug auf uns selbst lernen, dann können wir das auch übertragen auf andere. Wir können ja nicht wirklich wissen, wie anderen zumute ist, wenn wir nicht von uns selbst wissen, wie uns zumute ist und wir dann mutmaßen können, so ist es ungefähr vielleicht auch beim anderen. Ich persönlich bevorzuge allerdings nicht den Begriff Selbstliebe, weil der doch eine sehr, sehr starke Intimität bedeutet, sondern wohlweislich den Begriff der Selbstfreundschaft, der auch dem Buch dann den Titel gegeben hat. Das ist die etwas vorsichtigere Umgangsweise mit sich selbst, die auch bei Zeiten eine gewisse Distanz zu sich selbst möglich macht, was in der Liebe bekanntlich immer schwierig ist.
Bevor wir mit uns selbst Freund werden, müssen wir den Feind in uns bekämpfen.
Ich bin nicht sicher, ob das die beste Umgangsweise mit einem Feind ist, ihn zu bekämpfen, sondern grundsätzlich könnten wir auch sagen, bin dankbar dafür, dass da ein Feind ist, denn gegenüber einem Feind kann ich mich definieren und kann ich mich abgrenzen. Den gibt es nicht nur außer mir, sondern den gibt es auch in mir. Es gibt ja aus guten Gründen das Gebot der Feindesliebe. Und das könnten wir in dieser Hinsicht auch mal ernst nehmen. Das ist ja der große Vorteil von Feinden, uns herauszufordern, uns immer wieder anzuspornen, etwas zu versuchen. Was genau zu versuchen? Ein Können zu versuchen. Zu versuchen, im Einzelfall oder dann auch bezogen auf das Leben als Ganzes, ein Können zu erwerben, Möglichkeiten zu gewinnen, bestimmte Möglichkeiten in die Wirklichkeit überzuführen und eine bestimmte Wirklichkeit zu versuchen, exzellent zu realisieren.
Kann man das alleine?
Das große Problem ist, moderne Menschen müssen es alleine. Aus dem einfachen Grund, weil andere beliebig weglaufen können und es, wie die Erfahrung zeigt, auch tun. Wir können über andere nicht verfügen, auch wenn wir noch so sehr wollen. Wenn also andere nicht beliebig zur Verfügung stehen, dann muss ich mit mir selbst mich befassen. Und andere werden genau in dem Maße sich mir entziehen, wie sie spüren, dass sie sich nur zu große Probleme einhandeln, wenn sie sich mit mir befassen.
Sie sprechen ja auch von Selbstvertrauen. Also so wie Vertrauen die Basis von Freundschaft ist, so ist Selbstvertrauen die Basis von Selbstfreundschaft.
Erstmal vertraut mit mir werden und das heißt, mich zu befragen, was lerne ich denn kennen an mir? Was sind denn meine Widersprüche? Die meisten Menschen wollen ihre Widersprüche überwinden, bevor sie sie überhaupt richtig kennengelernt haben und dann möglicherweise sie schätzen gelernt haben. Das sorgt ja für Spannung in uns, dass wir Widersprüche haben. Den Widerspruch einerseits Bindung haben zu wollen, andererseits aber Freiheit. Das erste ist zu sehen, da ist ein Widerspruch und dieser Widerspruch ist spannend und nicht nur zerstörend.
Müssen wir Dialog in uns selber führen?
Das ist die Grundlage des Vertrautwerdens mit sich selbst, aufmerksam zu sein, auf sich selbst Aufmerksamkeit zu pflegen und dann das Selbstgespräch zu pflegen. Ich weiß, das gilt als eher pathologisch, mit sich selbst zu sprechen, aber das ist nicht Pathologie, das ist Philosophie. Aber in uns sind Stimmen. Wenn wir uns mal eine Stunde ruhig irgendwo hinsetzen, wo es still ist, dann werden diese Stimmen zu sprechen beginnen. Ein Dialog oder sagen wir mal eher eine Auseinandersetzung, die regelmäßig stattfindet, ist diejenige zwischen dem Zorn auf der einen Seite und der Zärtlichkeit auf der anderen Seite. Durch den Dialog in uns selbst könnten wir zu dem Weg finden, dem Zorn seine Rolle zu geben, ihn eben nicht mehr aus uns hinauszuwerfen, was ja ohnehin folgenlos ist, sondern ihm die Rolle geben, gut, am Montag, sagen wir mal, ist Zorntag. Sowieso ein verlorener Tag, dann soll er dem Zorn gehören und vielleicht der Dienstag noch gleich mit dazu. Aber Mittwoch ist der Tag der Zärtlichkeit. Und auf diese Weise kommen beide zum Zuge. Das ist eine konkrete Selbstbefreundung.
Sie versprechen ja auch, dass wir auf diese Weise unseren Platz in der Welt finden.
Wir können unseren Platz nur dann finden, wenn wir Kenntnis von uns selbst haben und dann auch zu uns selbst stehen. Das können wir nur, wenn wir uns kennen und das können wir nur, wenn wir auch zu den negativen Seiten unserer selbst stehen, die wir nicht loswerden. Das hat ja keinen Sinn, sie abschaffen zu wollen. Moderne Menschen wollen gerne alle Probleme durch Abschaffung lösen. Gelöst ist dadurch noch niemals ein Problem worden, auch nicht in Bezug auf uns selbst. Die Alternative zur Selbstfreundschaft ist Selbstzerrissenheit und Selbstverlust und das geht nicht auf Dauer gut. Ich arbeite als Philosoph ja auch in einem Krankenhaus und ich habe dort zu viel mit Menschen zu tun, die mit sich selbst nicht zurechtkommen. Und ich habe sehr häufig den Verdacht, das ist auch die Grundlage der Krankheiten dann, mit denen sie im Krankenhaus sind.
Ich glaube, das hat alles etwas mit Arbeit zu tun. So wie jede gute Beziehung der ständigen Arbeit bedarf, ist auch die Beziehung zu uns selbst ein Stück Arbeit an uns selbst. Also ich denke, wir müssen in der zweiten Gesprächsrunde darüber sprechen, wie wir an uns arbeiten können. Aber zuerst machen wir ein wenig Musik.
Es war für mich selbst eine wichtige Frage, beginnt denn Lebenskunst damit, dass jemand intellektuell ist? Das kann ja aber nicht wirklich sein. Dann müssten ja diejenigen, die aus den Universitäten kommen, die größten Lebenskünstler sein. Es musste etwas geben, was in der Existenz, im Leben selbst, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dann machte ich selbst eine überraschende Erfahrung, die mich so überwältigt hat, dass ich ihr dann stärker nachgegangen bin, auch mit anderen Menschen darüber gesprochen habe und bemerkt habe, dass viele Menschen eine solche Erfahrung kennen, nämlich eine entsetzliche Erfahrung von Angst. Und ich habe an mir selbst bemerkt, dass die Erfahrung dieser Angst dazu beiträgt, sich viel stärker als zuvor mit dem eigenen Leben und mit dem Leben überhaupt zu befassen. Menschen haben grundsätzlich Angst. Angst vor Gewittern, Angst vor Gespenstern, Angst vor Geistern, Angst vor dem Teufel. Für moderne Menschen sind allerdings manche dieser Ängste etwas eingedämmt worden, andere Ängste dafür hinzugekommen. Angst vor Technik, Angst vor Atombomben, Angst sogar vor der Freiheit, weil so vieles nicht mehr feststeht, sondern sie selbst nun über das Leben bestimmen sollen.
Und dann haben Sie auch geschrieben, die Angst, ein Leben ohne Sinn zu führen.
Menschen leben zum Beispiel in religiösen Verhältnissen. Und genau dann, wenn dieser Sinn verloren ist, indem Menschen sich befreit haben von Religion und häufig auch von Gott, dann kommt nun die große Frage. Ja, und was ist nun der Sinn des Lebens? Und nun geht die Suche wieder los.
Wenn es jetzt keinen Gott für diese Menschen gibt und wenn man jetzt sagt, du musst mit dir selbst befreundet sein. Wie kann man verhindern, dass Menschen sich selbst zum Gott machen?
Eigentlich nur dadurch, sich selbst besser kennenzulernen und auch die negativen Seiten an sich kennenzulernen und sie bis zu einem gewissen Grad auch zu akzeptieren. Das ist die Grundlage für eine Selbstkultur im ganz großen Unterschied zu einem Selbstkult. Und dann könnten wir irgendwann sehr wohl dahinter kommen, dass es zu unserem Leben, für unser Leben sinnvoll sein kann, an ein darüber hinaus zu denken und entsprechend zu fühlen. Unabhängig davon, ob es dieses darüber hinaus auch wirklich gibt. Das werden wir mit menschlichen Mitteln nicht zweifelsfrei feststellen können. Was wir aber doch zweifelsfrei feststellen können, ist, wie es uns geht, wenn es kein darüber hinaus in unserem Leben geht. Dann wird es nämlich immer enger. Die Lebenskreise werden immer enger. Der Platz zu atmen wird immer enger. Und das ist ja auch die lateinische Grundlage des Wortes Angustia, wovon das deutsche Angst gebildet ist. Es ist eng, es schnürt uns den Hals zu. Daher werden wir in irgendeiner Form ein darüber hinaus brauchen. Ob wir das auf weltliche Weise machen, auf naturwissenschaftlicher Grundlage, was denke ich gut möglich ist, oder ob wir das auf herkömmlich religiöse Weise machen. Das soll der Lebensentscheidung des einzelnen Menschen anheimgestellt sein.
Als Philosoph der Lebenskunst haben Sie immer wieder gesagt, es ist nicht richtig, das Leben einseitig auf das Positive festzulegen.
Alles, was einseitig ist, wird irgendwann problematisch. Und dieses einseitige Betonen des Positivdenkens, das wir nun seit etwa 20 Jahren erleben, das kann ja so nicht stimmen. Wenn es wahr ist, dass das Leben Spannung braucht, dann braucht das Leben immer auch noch eine andere Seite. Ich will das mal an einem einzelnen, einfachen Beispiel schildern, wie ich selbst mich mit dem Negativdenken angefreundet habe. Ich fahre sehr viel mit dem Zug und es ist nun mal so, dass der Zug des Öfteren zu spät kommt. Jedenfalls in Deutschland ist das so. Das Negativdenken führt mich dazu, mich bei Zeiten dafür zu präparieren, dass er spät kommt und mir schon mal die Alternativanschlüsse anzugucken. Dann sitze ich nun ganz gelassen im Zug, denn es können jetzt nur noch zwei positive Dinge passieren. Erstens, der Zug hat Verspätung, wie vorhergesehen. Dann benutze ich eben die Zeit und trinke noch einen Kaffee, bevor ich dann weiterfahre. Oder der Zug kommt doch pünktlich an. Dann habe ich jetzt eine Zeit gewonnen, mit der ich gar nicht gerechnet habe.
Sie sagen, nur wer tief unten sitzt, sammelt Kräfte für den Weg nach oben.
Wenn wir uns mal auf den Boden legen, sei es symbolisch im Denken oder sei es auch wirklich, ich plädiere dafür, das auch wirklich untertags ab und zu mal zu machen, dann werden wir bemerken, dass sich da unten, von da unten die Dinge ganz anders ausnehmen als von weiter oben. Wir können eher wieder Kräfte sammeln auf diese Weise. Das können wir freiwillig machen. Wenn wir es nicht freiwillig machen, dann zwingen uns die Ängste runter, symbolisch oder wiederum wirklich auf den Boden. Und dann werden wir, wenn wir das eine Weile gewähren lassen, die Erfahrung machen, dass wir zu Kräften gekommen sind, ohne daran gedacht zu haben.
Das heißt, auf dem Boden liegen und durch diese Berührung spüren, dass wir zum Beispiel getragen sind, dass wir nicht ins Bodenlose fallen.
Ich habe das zum ersten Mal kennengelernt in der Frühzeit meiner akademischen Tätigkeit. Ich musste jetzt vor die Studenten treten, es waren ziemlich viele. Was werden sie mich alles fragen und was werde ich nicht an Antwort wissen? Und dann habe ich mich unmittelbar vor den Veranstaltungen auf den Boden gelegt und ging dann so selbstsicher in die Veranstaltung, dass ich verblüfft war. Denn das habe ja nicht ich mit meinem Bewusstsein gemacht, sondern das hat der Boden gemacht.
Das bedeutet aber doch, diese Berührung, die Pflege auch von Ritualen, dass man diese Wiederholung auch wirklich in das Leben mit hineinnimmt.
Wiederholung ist elementar, ja. Nicht moderne Zeiten leben ja eigentlich fast nur in Wiederholungen, in Ritualen, in Gewohnheiten. Nur in moderner Zeit, wo ja immer alles neu sein muss, muss der ganze alte Kram und Quatsch abgeschafft werden, um dann zu bemerken, wir stehen im Nichts. Natürlich werden wir getragen alltäglich, dadurch, dass wir bestimmte Rituale und Gewohnheiten einrichten. Kinder machen das ja ganz selbstverständlich, denen muss man das gar nicht erst beibringen. Beibringen muss man es erst uns Erwachsenen wieder, aber das ist Bestandteil der Lebenskunst. Der Sinn liegt hier in der Wiederholung selbst, nicht im Inhalt.
Wilhelm Schmidt, mir fällt auf in unserem Gespräch, dass Sie sehr angstfrei von Ihren Schwächen sprechen können.
Ich weiß ja, was ich diesen Schwächen verdanke. Und ich leide genauso an ihnen wie jeder andere Mensch auch, gerade bei der Entstehung dieses Buches. Und erst als ich mir dann gesagt habe, gut, das war's, du hast schon Bücher geschrieben, die waren vielleicht auch nicht so schlecht, aber jetzt ist es aus. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich mir das klar gemacht habe, dass es diese Möglichkeit gibt, da war es dann vorbei. Und dann hat es sich gefügt. Wer das gefügt hat, kann ich nicht sagen. Es hat sich gefügt. Und ich denke, die Grundlage dafür, dass es sich fügen kann, ist immer, dass wir erstmal aufhören, es zwangsweise fügen zu wollen.
Aber Sie haben sich mit Ihrer Schwäche konfrontiert. Und Sie haben diese Schwäche wirklich durchlitten.
Sie war so herrschend, dass ich nicht dagegen angekommen bin. Natürlich habe ich das erstmal versucht. Wichtig wäre, uns an dem Punkt der Schwäche zu sagen, es wird auch irgendwann wieder Stärke geben, und uns am Punkt der Stärke zu sagen, Achtung, es wird auch mal wieder den Punkt der Schwäche geben. Derjenige, der nur Stärke in seinem Leben erfährt, der wird sich am Ende seines Lebens sagen müssen, ich habe nicht wirklich gelebt. Die Moderne bestand ja zum gewissen Teil daraus, all diese negativen Dinge loswerden zu wollen. Geschehen ist letzten Endes nichts, ganz im Gegenteil. Wir haben das Gefühl, wir kennen das Leben heute weniger, als es unsere Großeltern noch gekannt haben. Und da können wir mit unserer Lebenskunst nun gegensteuern und können von Grund auf sagen, das ist Bestandteil des Lebens und meine Lebenskunst kann darin bestehen, das offensiv ins Leben hereinzunehmen und nicht nur defensiv.
Wenn ich einen Menschen kennenlerne, mich allmählich mit ihm anfreunde, dann ist es ein Prozess, auch ein Stück Arbeit. Und am Anfang ist dieser Mensch mir fremd. Ich muss Fremdheit ihm gegenüber überwinden. Wie ist es denn dann, wenn ich mich kennenlerne? Bin ich mir zuerst auch ein Fremder?
Das ist natürlich die Grunderfahrung, die wir vielfach machen. Uns kennenlernen, daran liegt mir allerdings. Es geht nicht um die Erkenntnis unserer selbst. Wir können Erfahrungen mit uns machen und können aus diesen Erfahrungen Schlüsse ziehen und dann ein, wie soll ich sagen, ein operables Verhältnis mit uns selbst gewinnen. Also ich habe dann irgendwann einen Eindruck, nun kenne ich mich genügend, um mit mir selbst durch den Alltag gehen zu können. Es bleibt aber offen, dass es wieder neue Erfahrungen geben kann. Ist ja auch gut, sonst wäre das Leben ja langweilig, dass ich irgendwann sagen könnte, so, jetzt ist der Prozess der Selbsterkenntnis abgeschlossen und von jetzt an durchschaue ich mich vollständig. Was ist dann noch spannend im Leben?
Sie empfehlen auch, Dinge zu tun, die uns auch heiter und gelassen machen.
Ein Stift in die Hand zu nehmen und etwas zu Papier zu bringen, ändert das Leben. Wir müssen uns nun klar werden über die Formulierung, die wir einer Sache oder einer Erfahrung geben wollen. Und dabei werden wir bemerken, dass wir zugleich diese Sache oder die Erfahrung gestalten und uns aneignen, indem wir sie objektivieren, nämlich raus aus uns auf das Papier, wirkt sie vom Papier wiederum auf uns gestaltend zurück. So geschieht Selbstgestaltung, indem wir etwas aus uns heraussetzen und von außen wieder in uns hereinnehmen.
Fernsehen, ist das ein Feind der Lebenskunst?
Nein, überhaupt nicht. Eine Wohltat für mich selbst, abends, spätabends mich noch hinzusetzen und ein bisschen zu zappen. Zappen finde ich wundervoll. Zappen ist eine assoziative Methode. Im Grunde geht es gar nicht mehr um das, was auf dem Bildschirm sich abspielt, sondern um das, was an Bildern im eigenen Kopf dann entsteht. Da setzt sich was ganz Neues zusammen. Oder wir bleiben auch hängen bei einer bestimmten Sendung und entdecken auf diese Weise etwas, woran wir nicht gedacht haben. Lebenskunst ist, den Ausschaltknopf wieder zu finden. Ein möglicher Aspekt der Lebenskunst wäre auch, darauf zu verzichten, dass Glück im Leben sein muss.
Was? Kein Glück?
Ich bin nicht sicher, ob es im Leben wirklich um Glück geht. Es könnte auch sein, dass es darum geht, eine bestimmte Aufgabe zu realisieren, eine Pflicht zu übernehmen, Kinder großzuziehen und Fülle des Lebens zu erfahren in ihrem ganzen Umfang.
Also eigentlich das Glück, was wir so als Glück immer ansehen, ist ja demnach gar nicht erstrebenswert.
Das möchte ich nicht sozusagen von hoher Warte sagen, sondern das liegt in der Entscheidung des bestimmten Menschen selbst. Er muss ja oder sie das Leben führen und für dieses Leben letzten Endes auch die ultimative Verantwortung tragen. Die ultimative Verantwortung, nämlich dass ein Mensch dieses Leben irgendwann eben zu Ende bringt, auf diese oder auf jene Weise. Hilfreich wäre das schon während des gesamten Lebens sich immer wieder mal vor Augen zu führen. Nicht nur um die völlige Fremdheit des Todes etwas zu mäßigen, dadurch, dass wir immer wieder diesen Gedanken an den Tod denken, sondern auch um das zur Orientierung im Leben zu machen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch im alltäglichen Leben zu einer größeren Gelassenheit führen kann, mit sich selbst befreundet zu sein. Dass man also in allem doch etwas gelassener wird, ruhiger wird.
Ich mache mir klar, dass Leben eben nicht nur in Tun bestehen kann, sondern eben auch in Lassen. Ich muss nicht mehr permanent über alles verfügen, die Dinge müssen nicht mehr ständig so laufen, wie ich sie haben möchte, sondern ich kann stärker damit leben, dass sie so laufen, wie andere das möchten oder wie sie von selbst eben laufen. Und kann das eventuell sogar als eine Bereicherung des Lebens empfinden. Ist doch langweilig, wenn alles genauso läuft, wie wir das haben wollen. Genau dann, wenn das Selbst sehr stark geworden ist, um sich selbst ganz gut weiß, den Kern gefunden hat, genau dann ist der Punkt erreicht, an dem man auf sich selbst dann auch wieder verzichten kann.
Wilhelm Schmidt, Philosoph der Lebenskunst.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Eisenach in Thüringen. Mit Nana Brink und ihren Gästen.
Schön, schön. Vielen Dank. Schön, dass Sie uns zuhören und dass so viele hier in den Jazzclub Posaune gefunden haben an diesem Nachmittag. Eisenach, eine mittelalterliche Stadt, aber auch eine Industriestadt. Heute 44.000 Einwohner. Das Wahrzeichen der Stadt ist natürlich die berühmte Wartburg, mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Lutherstadt, Autostadt. Die Live-Musik heute kommt aus Eisenach vom Alexander Blume Trio. Reinhard Lorenz, Kulturamtsleiter und künstlerischer Leiter des Jazz Club.
Es gibt Jazz in Eisenach eigentlich schon über 80 Jahre. Offiziell hat Manfred Blume, also Alexanders Vater, den Club mit Gleichgesinnten im Januar 1959 gegründet. Und ich bin dann Mitte der 60er Jahre als 14-Jähriger dazugekommen. Und eine Woche später, ich glaube, das ist relativ einmalig, habe ich das erste Live-Jazz-Konzert meines Lebens am 7. April 1965 in Erfurt in der Thüringenhalle erlebt mit, glaube ich, rund 1000 Jazzfans aus Thüringen. Und das war Louis Armstrong. Diese Nacht hat mein Leben verändert, natürlich ganz klar. Das hat mich dann ein Leben lang begleitet. Wir machen hier fast 50 Konzerte im Jahr.
Da ist ja noch eine Kostbarkeit, und zwar das Jazzarchiv, eines der wichtigsten Jazzarchive der Welt. Über 60.000 Schallplatten und Tonträger, 80.000 Fotos, 28.000 Zeitschriften, eine respektable Bibliothek.
Die Sehnsucht, die uns in der DDR natürlich getrieben hat, war der Grundimpuls für dieses Archiv. Also wir wollten etwas schaffen, was jungen Leuten in der DDR damals den Jazz näher bringt.
Wie könnte es anders sein? In Eisenach, seiner Geburtsstadt, das ist natürlich Bach, und zwar das Präludium in D aus dem wohltemperierten Klavier. Gespielt übrigens auf einem Cembalo auf dem Bachhaus in Eisenach. Hier wurde Johann Sebastian Bach 1685 geboren. Und wenn man vor dem Bachmuseum steht, dem alten Teil zumindest, hat ja auch einen neuen Teil, findet man ein Schild, worauf hingewiesen wird, dass es sich um das Geburtshaus von Bach handelt. Jörg Hansen, Geschäftsführer des Bachhauses. Wir müssen die Touristen aber leider ein bisschen enttäuschen, nicht?
Ja, also es wurde 1907 eingerichtet als erstes Museum für Johann Sebastian Bach. Es ist bis heute auch die größte Ausstellung zu seinem Leben. Die neue Bach-Gesellschaft, die es gegründet hat, war überzeugt davon, dass es das Geburtshaus ist. Und dann 1928 kramte jemand in alten Steuerakten und fand betrüblicherweise heraus, dass das wahre Geburtshaus wahrscheinlich 100 Meter weiter stand, weil es war nicht mehr existent. Es war ein moderner, also um die Jahrhundertwende gebauter Neubau dort entstanden.
Bach hat bis zu seinem 10. Lebensjahr hier gewohnt, er ist hier geboren, und das Bach-Museum, das sich ja mit dem ganzen Bach beschäftigt, ist interessanterweise in Eisenach und nicht in Leipzig, wo ja seine Hauptwirkungsstätte ist. Sie sind natürlich froh in Eisenach, aber warum ist das so gekommen?
Naja, wir sind schon so ein bisschen eine Leipziger Gründung. Die Neue Bach-Gesellschaft hatte sich 1900 das Ziel gesetzt, die Musik Bachs zu verbreiten mit jährlichen Bachfesten, jetzt gerade in Freiberg in Sachsen zu Ende gegangen, nächstes Jahr in Salzburg, und ein Museum zu gründen. Das war ihr Hauptanliegen, und das wollte sie natürlich, würde man heute auch sagen, in Leipzig gründen, und zwar in der Thomasschule. Nur die Thomasschule wurde 1902 von der Stadt Leipzig abgerissen, zum Entsetzen vieler Bachfreunde, die das für den idealen Bachort hielten.
Wir wollen ein bisschen was überfahren über den jungen Bach. Wie gesagt, bis er 10 Jahre alt war, hat er hier gewohnt. Er gehörte einer berühmten Musikerfamilie an. Es gab jahrhundertelange Traditionen, Organisten der Familie Bach. Sein Vater selbst war Musiker. War es eigentlich klar, er war das jüngste von 8 Kindern, dass er auch Musiker werden musste?
Also der Name Bach war gleichbedeutend fast mit Musikern. Es gibt ein Erfurter Ratsprotokoll, das spricht einfach von Musikern oder sogenannten Bachen. Aus der Familie Bach sind über 100 Berufsmusiker hervorgegangen in Eisenach. 150 Jahre lang war ein Bach an der Orgel. Zu Johann Sebastian Bachs Zeit war das der berühmte Großonkel Johann Christoph Bach. Und drei Brüder hatten zur Zeit, der Johann Sebastian Bach aufwuchs, ebenfalls die Lehre als Stadtpfeifer angetreten. Es war völlig klar, dass Johann Sebastian Bach auch Musiker wird. Nur, dass er eben sich nicht beschränkt auf den Raum Arnstadt, Erfurt, Eisenach und nicht etwa bei einer Organistenstelle bleibt, sondern sich dann so entwickelt. Das war sicherlich völlig ungewöhnlich. Violine hat er sicher ganz früh schon gespielt. Mit 3, 4 Jahren haben die Kinder damals angefangen, Violine zu spielen. Sein Vater war ja Stadtpfeifer, hat selbst Violine gespielt. Johann Sebastian Bach war im Chorus Musicus der Lateinschule.
Alexander Blume, nach Ihnen ist das Trio benannt. Wäre es falsch zu sagen, dass auch Sie aus einer Musikerfamilie kommen? Ihr Vater, wie gesagt, hat ja den Jazzclub hier mit gegründet.
Ja, zusammen mit meinem Onkel. Also das heißt auch, mein Vater hat selber als Amateurmusiker, haben wir das gesagt, oder als Laienmusiker Posaune gespielt. Mein Onkel Saxophon. Mein Bruder ist Berufsmusiker, ist Saxophonist, ich bin Berufspianist. Und meine Kinder machen auch Musik, da die aber noch studieren oder noch zur Schule gehen, kann man da noch nicht von Profis reden. Vielleicht nehmen sie auch andere Berufe dann mal, aber das ist schon eine Musikerfamilie.
Eisenach ist nicht nur Luther- und Bachstadt, sondern auch ein bedeutender Standort der Autoindustrie. Seit über 100 Jahren werden hier Autos gebaut. Der erste Wagen 1899. Sogar der erste BMW soll hier in Eisenach gebaut worden sein. Klaus-Dieter Fiesinger ist Leiter des Museums Automobile Welt.
BMW hat 1928 das Eisenacher Werk käuflich erworben, weil sie in den Automobilbau einsteigen wollten. Der BMW ist aus Eisenach.
Die erste Serienproduktion des BMW war hier in Eisenach. Nach dem Krieg hat dann BMW natürlich seine Produktion nach Bayern verlagert. Aber man hat sich hier gerettet und hat ein anderes legendäres Auto hier gebaut, nämlich den Wartburg.
Der Wartburg ist ja eigentlich vom Namen her dreimal gebaut worden. Denn der erste Motorwagen ab 1898 bereits hieß schon Typ Wartburg. Dann gab es mal einen kleinen Sportwagen, einen BMW-Sportwagen, der hieß auch Typ Wartburg, das war 3031. Und dann ab 1956 war es der legendäre Wartburg 311, den es in einer Vielzahl von Karosserievarianten gab. Und das macht ihn ja heute so bedeutsam, denn das war etwas Einmaliges. Keine Firma hat 11 Karosserievarianten zur gleichen Zeit produziert. Zumindest bis 1960. Das Ganze war natürlich nicht unbedingt wirtschaftlich und das Programm wurde reduziert, aber der 311 ist immerhin noch bis 65 im Programm geblieben.
Eisenach ist heute noch ein Standort. 1990 hat Opel hier investiert, sehr frühzeitig. Und man kann sagen, dass also weiterhin in Eisenach Autos gebaut werden. Gegen Ende der Sendung wollen wir noch mal ein bisschen zurück zu Wartburg. Günter Schuchert, Burghauptmann der Wartburg. Viele sagen ja, das ist die typische deutsche Burg. Was ist so typisch an der Wartburg?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir waren ja selbst überrascht, als wir die Begründung zur Aufnahme in das Welterbe gehört haben. Es gab zwei unabhängige Gutachter. Einer kam aus Portugal, einer kam aus Großbritannien. Und die haben uns natürlich nichts verraten, in welche Richtung das gehen wird. Und es war eine Sitzung, am 2. Dezember 1999 in Marrakesch. Und ich war gerade im Auto und habe es gehört in den Nachrichten. Und da wurde gesagt, die Wartburg sei aufgenommen. Und wir haben uns riesig gefreut. Und wir haben uns dann auch ein bisschen gewundert, dass die Begründung unter anderem beinhaltet hat, dass die Wartburg eben als Höhenburg sich hervorragend einfüge in ihre waldreiche Umgebung. Und dass sie die ideale Burg der feudalen Epoche in Mitteleuropa sei, obwohl sie eben über die Jahrhunderte überformt wurde. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Man braucht immer zwei Begründungen, um aufgenommen zu werden. Und die zweite hat natürlich mit der fast tausendjährigen Geschichte der Burg und mit den vielen bekannten Persönlichkeiten zu tun, die auf ihr gelebt und in ihr gewirkt haben.
Das war's für heute live hier, die Deutschlandrundfahrt aus Eisenach. Und nächsten Samstag beschäftigt sich die Deutschlandrundfahrt mit Herford in Nordrhein-Westfalen. Einen schönen Samstag noch.